Schätzenswert. Kunst und Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe aus dem Minoritenzentrum. Genauer gesagt aus den Räumlichkeiten des Bildungsforums bei den Minoriten, hier am Marie-Hilfer-Platz in Graz. Mir gegenüber sitzt heute Dominik Knees, Geschäftsführer der AG Jugend gegen Gewalt und Rassismus. In unserer heutigen Folge widmen wir uns dem Thema, das aktueller kaum sein könnte, und zwar der Radikalisierung und gesellschaftlichen Spaltung. Entwicklungen, die uns im Alltag immer wieder begegnen und unser Zusammenleben prägen. Denn Fragen von Radikalisierung, sozialem Zusammenhalt und demokratischer Teilhabe betreffen uns alle, ganz egal, wo wir stehen oder wie wir leben. Dieses Gespräch findet im Rahmen der von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung geförderten Seminarreihe Soziale Teilhabe stärken und Radikalisierung eindämmen statt. Gemeinsam wollen wir einen Blick auf aktuelle Entwicklungen werfen und vor allem darüber sprechen, welche Erfahrungen es aus der Praxis gibt. Lieber Dominik, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, es freut mich auch.
Dominik, magst du uns kurz zum Einstieg erzählen, was die AG Jugend gegen Gewalt und Rassismus macht und mit welchen Menschen ihr zusammenarbeitet?
Die AG Jugend ist eine Fachstelle für Gewaltprävention und wir sind in der ganzen Steiermark im Einsatz, von Radkersburg bis, was ist auf der anderen Seite von Radkersburg, Schladming kann man sagen, also wirklich überall unterwegs und ganz viel in Schulen, 80%, dann auch in Jugendzentren, in Jugendausbildungsprogrammen. Also überall, wo sich junge Menschen treffen, wo junge Menschen zusammenkommen, sind wir unterwegs. Und unser Kernthema ist wirklich die Gewaltprävention. Im besten Fall, wenn sich Gewalt anbahnt, dass wir präventiv arbeiten. Aber meistens sind wir dann Feuerlöscher, wenn schon irgendwas eskaliert ist, wenn das Mobbing so weit gegangen ist, dass die Person nicht mehr in die Schule kommen kann, dass die Dynamik im Jugendzentrum kippt, dass dann wirklich unsere Leute gerufen werden. Wer sind unsere Leute? Das sind Präventionsexpertinnen und Experten, die dann wirklich hingehen in den Ort und dann in Form von Workshops 3, 4, 5 Mal mit den Jugendlichen arbeiten, oft auch mit den Lehrpersonen oder mit den Betreuerinnen und Betreuern, dass eben die Gewalt eingedämmt wird, dass das nicht mehr vorkommt. Ja, Zielgruppe sind junge Menschen, oft auch schon in Volksschulen, Alter 7, 8 Jahre bis junge Erwachsene, so 20 Jahre. In dem Feld sind wir unterwegs.
Und was hat dich persönlich dazu bewegt, dich so intensiv mit den Themen Gewaltprävention und Radikalisierung auseinanderzusetzen?
Offen gestanden gar nichts. Mich hat gar nichts dazu bewegt. Ich bin einfach aus Leidenschaft ein Jugendarbeiter. Ich war 10 Jahre in der kirchlichen Jugendarbeit. Ich habe vorher einen Burschen in der Sozialbetreuung begleitet. Ich kann gut mit Jugendlichen, ich merke, sie sprechen auf mich an, sie liegen mir auch am Herzen, das heißt, es ist einfach ja, gut, eine gute Symbiose. Und habe mein erster Job nach der Uni, ich bin Sozialpädagoge und Kulturanthropologe, und mein erster Job war bei der AG Jugend gegen Gewalt und Rassismus. Das hat sich einfach so ergeben. Dann war ich 10 Jahre woanders und dann hat der ehemalige Chef, der Christian Ehetreiber, mich angerufen und hat gesagt, er hört auf und ob ich übernehmen möchte. Und so bin ich dann eigentlich wieder zurück in die Gewaltprävention. Und ja, warum das mir ein Anliegen ist, ist, wie gesagt, ist mir jetzt kein großes Anliegen, aber ich merke, Jugendliche, da ist Gewalt immer Thema. Ist es die psychische Gewalt, ist es die physische Gewalt, ist es die digitale Gewalt. Und wenn man in der Jugendarbeit aktiv ist, dann muss man halt sich mit Gewaltprävention beschäftigen. Und das ist, es gibt Vereine, die machen sexualisierte Gewalt, es gibt Vereine, die beschäftigen sich mit Spielen. Auch total wichtig, dass junge Leute zum Spielen kommen, mit Theater, Pädagogik und so weiter. Und ein Bereich ist eben die Gewaltprävention und da bin ich jetzt drin.
Wenn wir auf die aktuelle gesellschaftliche Situation schauen, wo erlebst du Radikalisierung heute am stärksten? Also im öffentlichen Raum oder online oder...
Wo erlebe ich Radikalisierung am stärksten? Ich muss einmal vorausschicken, dass Radikalisierung nicht per se schlecht oder verboten ist. Radikalisierung ist etwas, was auch sogar positive Aspekte haben kann. Denken wir an Leute, die radikal überzeugt sind von einer Idee, wie die Welt zu retten. Finde ich gut und gute Impulse reingebracht. Leute, die total radikal sind in ihrer Sportart, die dadurch viel weiterbringen, weil sie eben so radikal leben und eingestellt sind. Das heißt, ich würde gerne den Begriff der Radikalisierung einmal auch in diese Seite rücken, auf diese Seite rücken, dass man sagt, okay, das kann durchaus was Positives haben, aber in unserer Gesellschaft hat es meistens einen negativen Touch, auch wenn es medial so aufgegriffen wird. Und da erlebe ich am stärksten eigentlich im Jugendsetting die Radikalisierung, was die Geschlechterrollen anbelangt. Ja. Viele glauben, aha, jetzt geht es um Religion, ist auch Thema, aber am meisten erlebe ich Radikalisierung bei Geschlechterrollen. Wir erleben in den Workshops, dass Burschen Rollenbilder einnehmen, die nach 50er Jahre sich anfühlen, die Frauen in ganz klare Kategorien stecken, die Männer überhöht darstellen, die sagen, der Mann ist das Familienoberhaupt, er ist der Versorger, er haltet Schmerz immer aus, er spricht nicht über Probleme, er ist eiskalt. Und die Frau ist die Prinzessin, die muss beschützt werden, ist zuständig für die Care-Arbeit zu Hause und ist dem Mann untergeordnet. Das heißt, das Bild erleben wir stark, einerseits im migrantischen Kontext, aber auch, auf das trifft man auch bei Workshops in Gymnasien. Jetzt natürlich weniger, es zieht sich durch die ganze Gesellschaft, also das Männerbild einerseits, aber auch das Frauenbild. Wir haben jetzt eben die 7. Steirische Jugendstudie herausgegeben und haben herausgefunden, dass 2/3 der Frauen, der Mädchen muss man sagen, auf Social Media Influencerinnen folgen, die ein ganz hohes Maß, ein sehr konkretes Schönheitsideal vermitteln, wo die 2/3 der Mädchen sagen, ja, das beeinflusst sie. Also wie sie sich als Frau einerseits anziehen, optisch geben wollen, wie sie sich als Frau zu verhalten haben. Also da merkt man wirklich, und da kann man auch von Radikalisierung sprechen. Das sind ganz radikale Bilder, die man schwer aus den Köpfen der Jugendlichen rauskriegt. Und das Ganze funktioniert oder findet online statt. Also die Radikalisierung einerseits von diesen Geschlechterrollen, aber auch von religiösen Vorstellungen, das findet zu 99,5% online statt. Und das ist ein ganz großes Thema in unseren Workshops.
Okay. Also das heißt, diese neuen Tendenzen kommen eben auch viel von diesen Social-Media-Plattformen und von dieser Online-Richtung.
Ganz genau, ja.
Okay. Gibt es bestimmte Warnsignale oder Muster, an denen man erkennen kann, dass junge Menschen beginnen, sich zu radikalisieren?
Ja, das gibt es. Etwas, wo man wirklich genau hinschauen sollte, ist, wenn Jugendliche anfangen, sich aus gewohnten Kontexten zurückzuziehen, zum Beispiel aus der Freundesgruppe, zum Beispiel sich zurückziehen bei Familientreffen. Ich meine, das ist normal für Jugendliche, dass man sich distanziert von Familien. Aber wenn das ganz extrem ist, dass sie sagen, wir wollen immer teilhaben am Abendessen, wir verlassen die familiäre Struktur und sich neuen Gruppen zuwenden, die ähnlich denken, die ähnlich ticken, dann sollte man mal hinschauen, was wird da so gesprochen. Wenn Jugendliche anfangen, Inhalte zu konsumieren, wo man merkt, okay, das geht in eine extreme Richtung, das ist eigentlich nicht gut. Und wenn Jugendliche extrem werden, dann haben sie oft dieses Narrativ gegen die Demokratie, gegen den Staat, gegen die da oben. Das heißt, wenn man merkt, dass beginnt ganz stark, dass die immer schimpfen gegen die da oben, wer auch immer das ist, gegen den Staat. Der Staat ist nicht gut für uns, der Staat ist durch und durch korrumpiert, der Staat hat keine sauberen Werte, der Staat ist schlecht für die Gesellschaft, für die gesellschaftliche Entwicklung. Genau, wenn man merkt, die fangen an so zu sprechen, dann sollte man genau mal hinschauen. Das sind so Anzeichen für Radikalisierung.
Das heißt eben, dieser Radikalisierungsprozess, da spielt eben diese soziale Ausgrenzung und Perspektivenlosigkeit oder Gefühle oder nicht gehört werden oder so, nimmt da wahrscheinlich auch eine recht große Rolle damit ein.
Ja, es ist in jedem Bereich der Gesellschaft so, auch wenn es ums Thema Mobbing geht, immer wenn Leute ausgegrenzt werden, ist es schlecht. Ja. Immer wenn Leute irgendwo ausgeschlossen werden, ist das für die Person schlecht, ist es für die Gruppe schlecht, ist es für die Gesellschaft schlecht. Mhm. Und das ist so die Einführungsvorlesung vom Konfliktmanagement, dass das Ausschließen einer Gruppe nie zielführend ist. Und ich denke mal, wie kann man dem entgegenwirken, dass eben Radikalisierung, Extremismus passiert. Mhm. Das ist immer, wenn Leute ausgeschlossen werden und das Gefühl haben, nicht mehr reinzukommen in die Mitte der Gesellschaft. Mhm. Und ich denke mal, wir müssen echt radikal sein, jetzt bleiben wir bei dem Wort, wir müssen radikal sein, die Leute in die Mitte der Gesellschaft wieder reinzubringen. Mhm. Also wenn wir merken, oh, der Jugendliche zieht sich zurück, dann müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir ihn wieder rein? Ja. Denn da, wo Beziehung abgebrochen wird, ich habe vorher schon gesagt, Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit, das ist echt ein großes Credo. Dort, wo wir sagen, das ist mir jetzt zu radikal, das ist mir zu steil. Ich zum Beispiel als Lehrperson oder auch in der Freundesgruppe, das ist mir zu radikal, das ist mir zu steil, ich möchte nichts mehr mit dem zu tun haben, verstärkt noch einmal das Problem. Das heißt, wir müssen immer schauen, wie bleibt die Beziehung aufrecht, wie können wir es schaffen, dass die Leute, die so an den Rand gedrängt sind oder sich an den Rand gedrängt fühlen, wieder zurück reinkommen. Aber es bezieht sich auf alle gesellschaftlichen Gruppen, es bezieht sich auf Frauen, es bezieht sich auf queere Menschen, auf Migrantinnen und Migranten. Wir müssen immer schauen, wie kriegen wir die rein und wie gestalten die gemeinsam Gesellschaft.
Mhm. Ihr arbeitet eben viel mit Jugendlichen. Wie wichtig ist aus deiner Sicht die politische und gesellschaftliche Teilhabe, um die Radikalisierung eben vorzubeugen?
Ja, das passt jetzt zur vorangegangenen Frage. Demokratie ist ein Prozess, der muss gelernt werden. Mhm. Und Jugendliche, vor allem Jugendliche, die dazu neigen, sich zu radikalisieren oder in migrantischen, muss nicht migrantische sein, sagen wir in Bubbles unterwegs sein, die jetzt vielleicht eher am Rand der Gesellschaft sind, in irgendwelchen Szenen und so, die übersehen oft, wie wichtig Demokratie ist. Und deswegen ist es mir ein ganz großes Anliegen, in den Workshops den Jugendlichen Demokratie nahezubringen. Sie müssen verstehen, dass Demokratie eigentlich was mega Cooles ist. Und die Jugendlichen, die das dann gecheckt haben, die verstehen den Wert von Demokratie und neigen überhaupt nicht dazu, abzudriften oder sich zu radikalisieren. Mhm. Wir werden oft kritisiert, dass man in unseren Gewaltpräventionsworkshops auch Demokratie mit aufgreifen, weil so manche Fördergeber sagen, was macht ihr, warum macht ihr Demokratie, da geht es ja um Gewaltprävention, die sollen wissen, wie man jetzt aus einer Schlägerei rauskommt, und ich sage, hey, der Boden, auf dem wir uns befinden, der ist demokratisch geformt, das ist die Basis, und wenn Jugendliche checken, wie cool und wie wichtig Demokratie ist, dann beugen wir Gewalt vor. Das heißt, ja, Demokratievermittlung ist so eine Grundaufgabe in der Gewaltprävention.
Das kann man sozusagen dann als Nährboden sehen, diese Demokratie, und dass man sozusagen aus dieser Demokratie und diesem Nährboden einfach auch was Gutes schöpft.
Ganz genau, ja. Mhm. Ganz genau.
Mhm. Ich habe eben auch auf eurer Website das Projekt gesehen, Jugend denkt Politik. Mhm. Worum geht es da und genau in welche Richtung geht dieses Projekt?
Ja, das passt auch wieder zur vorangegangenen Frage, als ob es jemand geplant hätte, die Dramaturgie hier. Ich muss ein bisschen ausholen. Das Ding ist, dass wer entscheidet, also wie es zu dem Projekt gekommen ist, hat ein paar Gedankenschritte, die vorangesetzt worden sind. Wer entscheidet, was gut ist für Jugendliche? Das sind immer ältere Menschen. Ich war eine Zeit lang in einem Gemeinderat tätig und ich war der Jüngste mit Ende 30. Mhm. Das sind immer ältere Menschen, die sagen, Jugendliche, wir machen jetzt dort ein Jugendpavillon oder wir schließen diesen Ort für Jugendliche, weil das ist immer so laut geworden. Das heißt, Erwachsene entscheiden immer, was für Jugendliche gut ist und was für Jugendliche schlecht ist. Und das ist eigentlich das ist fast die einzige Gruppe, über die entschieden wird, weil geht es um Seniorinnen und Senioren, die sind stark in der Politik, die sind gut vertreten. Und wir haben uns gedacht bei einem Projekt, wir wollen nicht über Jugendliche reden, sondern wir wollen mit ihnen reden. Sie sollen aktiv Politik mitgestalten, und haben dann gesagt, wir bringen sie einfach zusammen mit Politikerinnen und Politikern, und sie sollen in den steirischen Gemeinden mit den Politikern diskutieren, was gut, was cool ist und was nicht gut ist. Sie sollen sagen, so soll unsere Gemeinde ausschauen. Ob das jetzt umgesetzt wird oder nicht, ist ein anderes Kapitel. Aber so wie die Pensionisten sagen, so wie der Eisstockverein in der Gemeinde sagt, das wollen wir haben, so sollen auch die Jugendlichen sagen, hey, wir sind genauso eine Gruppe, wir sind genauso zur Gesellschaft und das ist uns wichtig. Und wenn es, was nicht, ein Bierbrunnen ist, dann soll das auch im Gemeinderat am Tisch sein. Aber dann umgesetzt wird, ist eine andere Sache. Und so, jetzt zurückzukommen zum Projekt. Das war die Grundidee und wir haben dann gesagt, wie machen wir das? Haben das dann eben bei ÖGBB, das war Erasmus Plus, bei Erasmus Plus eingereicht. Und die haben das auch gut gefunden. Und jetzt setzen wir um in verschiedenen steirischen Gemeinden so Diskussionsrunden, wo die jungen Menschen wirklich diskutieren mit Politikerinnen und Politikern. Und dann gibt es noch Gruppen, wo sie das noch einmal reflektieren. Und zum Abschluss gibt es ein Quiz, ein politisches Quiz, das sie dann mit anderen Jugendlichen erarbeiten und ausfüllen sozusagen oder beantworten.
Aha, sehr gut.
Das ist das Projekt.
Ah, ja, fein. Das legt meine nächste Frage, aber die hast du sozusagen schon beantwortet, weil was bedeutet für dich ganz konkret Demokratie fördern jenseits der Wahlen? Also das ist ja, glaube ich, eh schon ein bisschen diese Hands-on-Strategie und sozusagen mehr die Jugend einzubinden.
Ja, genau. Was bedeutet Demokratie zu fördern? Ich glaube, es ist wichtig, dass Jugendliche verstehen, dass Demokratie und Politik eben nicht genau das nicht ist, das ist irgendein alter Gemeinderat, 40, 50, 60-jährige Männer, die diskutieren, sondern dass Politik eigentlich alles ist. Das ist ja eine tief philosophische Frage. Politik ist alles. Wie wollen wir, dass sich unsere jungen Leute bilden? Musik, Kunst, wie wollen wir Kunst machen? Was ist Kunst, die vorkommen darf? Im Alltag Rollenbilder. Das heißt, Politik zieht sich durch das gesamte Leben und ja, was bedeutet es, Demokratie zu fördern, ihnen bewusst zu machen, dass Demokratie eben etwas ist, das ihren Alltag bestimmt und mit den Jugendlichen das in den Alltag reinzubringen. Ich habe zwei Töchter, die sind 9 und 11 Jahre alt und wie bringe ich Politik und Demokratie rein, indem ich mit ihnen diskutiere. Zum Beispiel, ein Thema ist jetzt Fernsehen. Sie haben eine Fernsehsendung, die Sie gerne anschauen. Ich finde die nicht so gut, die Fernsehsendung. Okay. Sie finden super, das ist irgendeine amerikanische Teenager-Serie, also College und Jungs und Mädels, die halt irgendwie sich ständig ineinander verlieben und völlig überzeichnet. Und Sie wollen diese Serie immer anschauen und dann sage ich, okay, ich merke, das ist euch total wichtig, das zu schauen, überzeugt es mich. Warum das so wichtig ist. Und dann haben sie sich Argumente überlegt und dann haben sie sich zurückgezogen und haben dann 10 Argumente aufgeschrieben, warum es für sie total wichtig ist, diese Serie zu schauen. Eins war dann von der Älteren, dass sie mitreden kann mit ihren Schulfreundinnen. Ein weiteres war, weil die so cool angezogen sind, dass sie wissen, wie sie sich cool anziehen. Und so haben wir dann am Abend beim Abendessen diskutiert. Und man dachte, schau, genau das ist Demokratie. Und das möchte ich auch den Jugendlichen ganz generell vermitteln, abgesehen von meinen Kindern. In einer Gesellschaft ist immer schlimm, wenn ein Mensch sagt, was lang geht. Und es ist immer gut, wenn viele Menschen sagen, was lang geht. Ob das dann so umgesetzt wird, ist ein anderes Kapitel. Ob die Mädchen ihre Fernsehserie dann anschauen dürfen, wird dann ausverhandelt, das müssen wir besprechen. Aber es ist cool, dass wir diesen Prozess gemeinsam gemacht haben. Sie haben das Gefühl, ja, sie haben das mitgestaltet, sie haben da ihre Argumente eingebracht, vielleicht sind sie sogar gehört worden. Ja, und das ist wichtig, eben die Politik von diesem verstaubten Gemeinderat-Setting reinzuholen in den Alltag der jungen Menschen, damit sie lernen, hey, das ist eigentlich Realität, das ist nichts, was im Falter und im Standard irgendwo von langweiligen Menschen ausverhandelt wird, sondern das ist etwas, was unser tägliches Leben betrifft, was unsere Bildung betrifft, was unsere Freizeit betrifft, was ja, unseren Fernsehkonsum betrifft.
Demokratieleben. Ja?
Demokratieleben, genau.
Klingt schön. Dann würde ich noch ein bisschen in den Themenbereich Handlungsempfehlungen kommen. Und zwar, was kann jede und jeder Einzelne tun, im Alltag, im Freundeskreis oder online, um Radikalisierung entgegenzuwirken?
Ich wiederhole mich, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich mich in dem Punkt wiederhole. Beziehungsarbeit ist das Wichtigste, sei es in der Jugendarbeit, sei es im Erwachsenenfreundeskreis. Das heißt, wenn man merkt, jemand radikalisiert sich, jemand hat ganz extreme Ansichten, dann nicht gleich in Widerstand gehen. Ich weiß, das ist oft schwierig, wenn Leute ganz abstruse Ansichten teilen, Verschwörungstheorie teilen. Wir kennen es aus der Corona-Pandemie. Mhm. Ich glaube, da kann jeder und jeder so zwei, drei Beispiele nennen, wo sich Leute in eigenartigen Kanälen bewegt haben, eigenartige Ansichten aufgepoppt sind, aber nicht gleich in Konfrontation gehen, so wie, das ist ein Schwachsinn, lass mich in Ruhe damit, sondern einmal zuhören, bevor man ins Widersprechen geht. Okay, ich höre dazu, ich bin jetzt da für dich, ich höre mir das an und ja, einfach mal reden lassen. Das heißt, es haltet die Beziehung aufrecht. Wenn man gleich in Konfrontation geht, die Person, die in diesen, starken Ansichten jetzt unterwegs ist, die fühlt sich dann so gekränkt, das ist ja gerade der Lebensinhalt. Man erinnert sich an die Corona-Zeit, es war dann wirklich Lebensinhalt von vielen Leuten, in den unterschiedlichen Bubbles unterwegs zu sein und diese Theorien, die waren extrem stark. Und wenn man gleich von vornherein sagt, nein, das ist ein Schwachsinn, bricht man die Beziehung. Das gleiche in der Jugendarbeit, das heißt einfach mal zuhören. Auch wenn es schwierig ist. Und dann bin ich schon dafür, dass man widerspricht, vor allem wenn das extremistische Ansichten sind, die gesellschaftlich nicht förderlich sind, die demokratiegefährdend sind. Da wird es schwierig, da begeben wir uns auf ganz dünnem Eis und da muss man schon ganz klar sagen, hey, ich sehe das nicht so. Aber auch in der Sprache darauf achten, nicht du bist dumm, du bist am Holzpfad. Auch, ich denke, so die Person von der Meinung trennen, dass ich sage, die Meinung kann ich überhaupt nicht teilen. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das, was du da gerade berichtet hast, als äußerst gefährlich. Und wenn wir da abbiegen als Gesellschaft, glaube ich, wäre das ganz, ganz gefährlich für unser Zusammenleben hier in Österreich. Also dann zuerst zuhören, widersprechen dann an den Punkten, wo man glaubt, es ist jetzt wichtig, auch Meinung zu sagen. Dann so Sachen hinterfragen wie, es kommen dann oft so Narrative wie die da oben, wir haben es vorher schon gehabt. Der Staat, der ist böse, der hat keine guten Werte, der Staat ist nicht sauber. Hinterfragen, wer sind eigentlich die da oben? Wer ist eigentlich der Staat genau? Ist das jetzt der Politiker XY oder wer ist der Staat? Einfach so ein bisschen auch die Person dazu anstoßen, einmal ihre eigenen sehr festgefahrenen Meinungen so ein bisschen zu hinterfragen. Weil ja, wer sind eigentlich die da oben? Man schimpft zwar in den diversen Foren immer gegen die da oben, aber wer ist jetzt eigentlich der oder diejenige da oben? Ja, und abschließend vielleicht die Zugehörigkeit aufrechterhalten. Das haben wir auch schon vorher gehabt, aber so die ausgestreckte Hand ausgestreckt lassen, zu sagen, hey, wir teilen die Meinung nicht. Ich habe dir schon gesagt, ich finde das echt nicht gut, wie du diese und jene Sache siehst, aber herzliche Einladung, ich feiere nächste Woche, keine Ahnung, meinen Geburtstag, kommt vorbei, also die Hand ausgestreckt lassen, denn immer, wenn man die Hand zurückzieht, dann passiert das, was wir auch vorhin schon besprochen haben, die Leute versumpern in ihren Bubbles und dann wird es gefährlich. Wenn Leute keine sozialen Kontakte mehr haben, sich zu Hause dann einsperren, was passiert, vor allem bei jungen Leuten, sie driften ab in digitale Räume und wir kennen die Algorithmen, wie clever die sind. Wenn da nur eine kleine Nuance ist von, der ist, weiß nicht, staatskritisch, dann werden ganz rasch Videos eingespielt, die genau in diese Richtung gehen. Und diese Nuance verstärkt sich und wirkt zur ausgewachsenen Meinung. Und dann kommt man auch in diverse Kanäle rein, auf Telegram, auf Snapchat, wo dann das immer mehr verhärtet wird und wo andere Meinungen gar nicht mehr zugelassen werden. Und dann geht es oft innerhalb von 2-3 Monaten, erleben wir bei Jugendlichen, dass sie so fest in einer Bubble drinnen stecken, dass es ganz schwer ist, dass man sie da wieder rauskriegt.
Ja, also ich sehe eben schon, weil eine Frage wäre gewesen, welche Rolle spielt Zuhören und Dialog? Aber ich sehe, das ist eben die nehmen eine Schlüsselrolle ein, dieses Zuhören, der Dialog und offensichtlich eben immer diese Beziehungsebene. Soll man immer im Auge behalten und die soll man eben nicht verlassen. Ich habe abschließend nur noch eine letzte Frage. Und zwar, was wünschst du dir für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung und was braucht es dafür aus deiner Sicht am dringendsten?
Gut, ich spreche jetzt aus der Praxis in der Jugendarbeit. Am dringendsten, am allerdringendsten mit 5 Rufzeichen hinten dran und noch einmal unterstrichen, ist, wir müssen uns das Thema der digitalen Medien ganz genau anschauen. Wir müssen uns das als gesellschaftlichen Auftrag mitnehmen, dieses Problem zu lösen. Und das Problem ist wirklich, das schreit bis zum Himmel rauf. In der letzten Jugendstudie haben wir herausgefunden, dass Jugendliche zumindest 5 Stunden am Tag auf Social Media verbringen. Und das ist nur mal Social Media, das heißt, da sind noch Gaming und so weiter gar nicht mit reingerechnet. Das heißt, einfach ein großer Teil des Alltags oder der Lebenszeit von Menschen findet in digitalen Räumen statt. Und die Inhalte, die dort konsumiert werden, sind nicht immer schlecht, sind manchmal sehr cool. Ich bin selbst Musiker und kann mir da viele gute Sachen abschauen von anderen Gitarristen und Sängerinnen und so weiter. Aber es passiert ganz viel, was nicht gut ist für uns Menschen, schon gar nicht für junge Leute. Sprich von übersteigerten Männlichkeitsbildern, Frauenbilder, die den jungen Frauen nicht gut tun, die den Druck so stark machen, dass sie Essensstörungen bekommen. Ich spreche von radikalisierten Inhalten. Auf TikTok erleben wir immer wieder, dass Tötungsvideos verbreitet werden. Erst letztens in einer Grazer Schule, das war zwar nicht TikTok, das war dann über Snapchat, dass wirklich Tötungsvideos von Kindern irgendwo aus dem Nahen Osten verbreitet worden sind. Und was macht dann in dem Fall 10-jähriges Kind, wenn es sowas kriegt? Natürlich weitergeben, damit der Druck irgendwie rausgeht und dem Nächsten zeigen oder weiterschicken. Und dann verbreiten sich solche Videos in Windeseile in halb Graz und wir haben das Problem nicht nur an einer Schule, dann, sondern plötzlich an 10 Schulen und werden gerufen. Das heißt, das ist eine Monster-Monster-Aufgabe und ich finde, wir haben das stiefmütterlich behandelt und die Politik und wir als gesamte Gesellschaft müssen das jetzt endlich anpacken. Und Konzerne auch am Krawattel packen. Weil Konzerne wirtschaften da wirklich super, die holen da wahnsinnig viel Kohle raus und lassen sich bis jetzt nichts sagen, weil sie so mächtig sind, gestärkt dann auch von einem gewissen Präsidenten, gegen den dann keiner sich traut, einmal auf den Tisch zu hauen. Wir müssen da Konzerte ganz genau in Regeln bringen, wo wir sagen, wenn ihr da in Österreich wirtschaften wollt, wenn ihr da so weitermachen wollt wie bisher, dann nur mit diesen Auflagen. Die müssen bestimmte Inhalte ausgrenzen, also ich spreche von Gewalt, ich spreche von jeglicher Form von Gewalt, von Extremismus, von diesen überzeichneten Geschlechterbildern. Da muss es eine Kommission geben, die schaut, welche Inhalte sind in Ordnung und welche sind nicht in Ordnung. Man muss sich von den Konzernen die Algorithmen anschauen, die so fies sind, dass man auch als reifer Erwachsener sehr schnell einmal abdriftet. Und wie geht es dann am 13-, 14-Jährigen? Das heißt, das ist ein großes Thema und du merkst, das ist mir ein Anliegen, dass man da hinschaut. Genau, was wünsche ich mir noch für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung? Ich denke, jetzt hebe ich es ein bisschen auf eine höhere Ebene, das mit dem digitalen Raum war sehr konkret. Ich glaube, wir müssen wieder mehr Orte schaffen in unserer Gesellschaft, wo wir zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast, die Vereinzelung nimmt extrem stark zu. Es gibt so viel Single-Haushalte wie nie zuvor. Es gibt so viel einsame Menschen wie nie zuvor. Menschen, die oft dann wochenlang schon oder monatelang tot zu Hause sind und keiner bemerkt es. Das heißt, diese Singularisierung in unserer Gesellschaft ist noch immer auf Vormarsch. Und wir wissen auch, die Leute neigen zu Depressionen, neigen zu Radikalisierung, zu Extremismus. Und das müssen wir uns mitnehmen als Aufgabe, dass man wieder irgendwie, keine Ahnung wie, da bin ich ja kein Experte, aber dass man wieder Orte schaffen, wo wir zusammenkommen, in Austausch gehen, dass diese Bubbles, wir sind ja viel in Bubbles unterwegs, in unseren akademischen Bubblen oder in der, keine Ahnung, Glaubensbubble, dass diese Bubbles sich aufbrechen und man sagt, hey, wir feiern gemeinsam ein Fest, wir verlassen die Bubbles ganz bewusst. Und ich bin eigentlich ein Fan von Demonstrationen, aber letztens habe ich eine Demonstration gesehen, da waren einige tausend Menschen in Wien und die haben gegen rechts demonstriert, was absolut legitim ist und was cool ist. Aber ich habe mir gedacht, was wäre, wenn diese 3.000, 4.000 Menschen, die da unterwegs sind, statt der Demonstration, wo alle ziemlich gleich ticken, die sind alle aus derselben Bubble, statt der Demonstration in die Wiener Wirtshäuser gehen und mit den Leuten ins Gespräch kommen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Wir sind mal wieder beim Thema Beziehung und sagen, hey, ich habe diese Ansicht, ich finde das und das gut, wie siehst du das? Und mit denen, weiß nicht, die laden sie dann diese Wirtshausbesucher auf ein Bier ein und man diskutiert dann 3-4 Stunden. Und ich denke mal, was wäre das, wenn wir wieder anfangen, aus diesen Bubbles rauszugehen? Also da braucht es ganz viel Mut, weil natürlich ist es fein, wenn alles Gleichgesinnte unterwegs sind und man bestärkt sich gegenseitig und man klopft sich auf die Schulter. Aber wenn man dann eben aus der Bubble rauskommt und mit den Leuten voll in Diskurs geht, weil ich finde, Diskurs ist, solange er nicht gewalttätig wird, ist immer gut, man nimmt immer was mit. Mhm. Auch wenn man es im Diskurs nicht zugeben möchte, aber man geht dann heim und sagt, die 3 Punkte, die geben mir schon zu denken. Ja, genau, also zusammenkommen in unserer Gesellschaft als Abschlussbotschaft, wenn man so möchte.
Ja, das ist eher eine schöne Abschlussbotschaft sozusagen, dieses Zusammenrücken der Gesellschaft, einfach wieder ein bisschen zusammenfinden. Und ja, dann, Dominik, vielen Dank für deine spannenden Einblicke und das offene Gespräch hier bei uns im Minoritenzentrum. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg bei eurer wichtigen Arbeit. Danke auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie interessiert und neugierig.
Dankeschön.
Schätzenswert. Kunst und Gesellschaft.